Die Lesung für diesen Sonntag steht im 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel, die Verse 1 bis 7. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Worte des lebendigen Gottes.
Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünde selig zu machen. Liebe Jesus Christus, wir wollen dir dafür danken, dass du das getan hast, aber wir möchten, dass wir noch tiefer dir danken können, weil wir noch tiefer verstanden haben, was du getan hast durch diese Predigt. So bitten wir dich, sei du unter uns, sei du in uns, wirke du in uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir besser verstehen, was du für uns getan hast, um uns selig zu machen, um Sünde zu retten. Wir bitten das in deinem Namen. Amen. Ja, nochmal, wie Klaus gesagt hat, das ist in dieser Predigtreihe über Reformation und Thema heute ist Christus allein. Letzte Woche war das, eigentlich mache ich das anders. Ich bin ein Mann der Gewohnheit. Und wenn ich einen anderen Pult benutzen muss, muss ich zuerst ein System finden, damit ich mich zurechtkomme mit meinen Notizen und so weiter. Hier. Jetzt sind wir fast da. Letzte Woche hat Klaus die Gnade allein behandelt und seine Definition war, Gnade ist, wenn man bekommt, was man nicht verdient hat und auch nicht verdienen kann. Eine Gabe, die nicht verdient worden ist. Das ist Gnade. Heute sind wir beim nächsten Sola. Diesmal ist es ein Solus. Solus Christus. Christus allein. Und dafür möchte ich anderthalb Verse von der Lesung als Text, als Predigtext nehmen. Denn das ist 5 bis Mitte von 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und das wichtigste Wort da ist das Wort Mittler. Deswegen seht ihr auf dem Handzettel die Gliederung der Predigt. Es geht um dieses Wort Mittler. Ich habe nachgefragt und ich habe mir sagen lassen, dass dieses Wort einen etwas archaischen Klang hat. Ein Wort, das heute nicht so oft benutzt wird. Modernere Übersetzungen, eigentlich haben hier, ich habe Luther benutzt, aber modernere benutzen das Wort Vermittler. Aber ich bin kein besonderer Fan von allem, was modern sein soll. So habe ich mich entschieden, bei Luther zu bleiben. Und wir werden 3 Fragen zu diesem Wort stellen. Und die erste ist sozusagen die Überhauptfrage. Warum ein Mittler überhaupt? Ein Mittler ist jemand, der zwischen den Fronten steht. Deswegen Mitte als Teil von diesem Wort, Mittler. Er ist in der Mitte, zwischen zwei Seiten. Nun, das kann jemand wie zum Beispiel ein Makler sein. Jemand, der versucht, beide Seiten zu einem Deal zu bewegen. Und das ist nicht der Sinn hier. Es kann auch jemand sein, der eher wie ein Schlichter ist. Ich habe bemerkt, das ist ein gutes System in Deutschland, glaube ich, wenn in Arbeitsstreiten sehr geklemmt wird, kommt der Schlichter und er bringt seinen Schlichterspruch. Das brauchten wir zur Zeit bei der Bahn und bei Lufthansa, habe ich den Eindruck. Aber der Schlichter ist jemand, der zwischen den Parteien steht und versucht, sie zu einem Deal zu bewegen, zu einem Kompromiss zu kommen, die für beide Parteien hinnehmbar ist. Paulus benutzt das Wort Mittel eher in diesem letzteren Sinn, aber nicht genau in diesem Sinn, aber eher in diesem Sinn von Schlichten. Warum wird dann eine Mittel dieser Art, eine Art Schlichter gebraucht? Er setzt voraus, dass ein Bruch in der Beziehung gegeben hat. Wenn man ein Mittel, ein Schlichter braucht, dann sind beide Seiten nicht einig. Wie ist es dann zu einem Bruch zwischen diesen Parteien gekommen, zwischen Gott und den Menschen? Mit zwei Worten lässt es sich erklären, wie ihr hier seht, ein Wort, das die menschliche Seite beschreibt und ein Wort, das die göttliche Seite beschreibt. Sünde zuerst, ein Wort, das viel Spott verdient heute, ein Wort, das auch oft missverstanden wird. Die Karikatur hat Klaus letzte Woche erwähnt, diese Karikatur, Sünde ist das, was Spaß macht und Gott ist der Spielverderber oder der Spaßverderber, der uns diesen Spaß nicht gönnt und nicht bereit ist, darüber hinwegzusehen. Dadurch ist die Sünde eigentlich verharmlost. Aber so sehen es wahrscheinlich die meisten in unserer Gesellschaft. Aber das ist ein völlig falsches Verständnis. Sünde beschreibt nicht eine Haltung dem Spaß oder der Freude gegenüber. Im Gegenteil beschreibt sie etwas viel schwerwiegender. Eine Haltung Gott gegenüber. Und zwar beschreibt sie eine Haltung Gott gegenüber, die ablehnend und sogar aufständisch ist. Denk mal an diese Szene aus dem Garten von Eden. Auch die vielen Nichtchristen in unserer Gesellschaft haben oft von dieser Szene gehört. Und darüber werden viele Witze gemacht, über was für eine Frucht das war und so weiter. Aber was da beschrieben wird, bietet uns ein sehr aufschlussreiches Bild von dem, was Sünde im Kern ausmacht. Der Teufel hat da im Garten seine Worte sehr genau und vorsichtig gewählt. Da hatte ich vergessen. Doch, ich habe ein Bookmark. Er sagt zu Eva, Gott weiß, an den Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Statt dass Gott der Chef ist und die Spielregeln für das Leben bestimmt, können Adam und Eva, kann die Menschheit ihre eigenen Spielregeln bestimmen. Das war die Urversuchung, die der Teufel vor Adam und Eva gestellt hat. Gott wird gesagt, er ist nicht mehr Herr im Lande. Er ist nicht mehr Herr im Land, das er geschaffen hat. Es ist also eine Rebellion, ein Aufstand gegen Gott. Und nicht nur Adam und Eva sind daran schuld. Dies ist die Ursünde, die in uns allen liegt. Und auch die Ursünde, von dem alle anderen Arten von Sünde hervorkommen. Ich bestimme die Regeln für mein Leben. Es ist daher ein Nein zu Gott und ein Ja zu sich selbst. Und das ist es, das zu diesem Bruch mit Gott führt. Ein Bruch, der zu Brüche in allen anderen menschlichen Beziehungen führt. Die Folge von diesem Aufstand ist eine Welt, wo die Harmonie fehlt. Eine Welt, die durcheinander ist. Menschen suchen ihr Glück außerhalb Gottes Grenzen, die uns schützen sollen. Und auch wenn die Folgen für Einzelnen und für die Gesellschaft katastrophal sind, weigern wir uns zuzugeben, dass die von Gott bestimmten Grenzen und Regeln vielleicht doch besser waren. Die Sünde hat also Folgen für das menschliche Miteinander. Aber das ist von weitem nicht die schlimmste Folge. Denn Sünde hat Folgen nicht nur auf menschlicher Seite und im menschlichen Leben, sondern auf göttlicher Seite, in seiner Reaktion an die Sünde. Und dies ist im anderen wichtiges Wort nach Sünde, das andere Wort hier auf dem Blatt, ausgedrückt: Zorn. Gott ist unser Aufstand nicht egal. Er ist darüber nicht gleichgültig. Das wäre vielleicht noch eine andere Predigt, aber denk mal darüber nach, wenn ihr Zeit habt. Wenn das der Fall wäre und Gott ist gleichgültig gegenüber der Sünde, dann ist er nicht gerecht. Und wenn er nicht gerecht ist, wie kann er Liebe sein? Es ist eigentlich gut, aber schwer, dass unsere Sünde eine heilige und gerechte Reaktion in Gott hervorruft, der Zorn. Und das mag ein Wort sein, das wir nicht so gern in Verbindung mit Gott bringen. Wir verbinden mit diesem Wort unsere menschliche Art von Zorn. Das bedeutet eher emotional, oft überproportional, selten Zorn, der in vollem Maße berechtigt ist. Aber Gottes Zorn ist immer proportional, ist immer berechtigt, sogar gerecht. Es ist seine heilige, gerechte Antipathie gegen das Böse. Und es ist gut, dass Gott über das Böse zornig ist. Denn dann, nur dann ist er gerecht, nur dann ist er die Liebe. Aber sein Zorn gegen das Böse hat weitreichende Folgen für uns und unsere Beziehung zu ihm. Er führt zu einem Bruch in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und eigentlich ist dieses Wort Bruch nicht genug, nicht stark genug, nicht groß genug. Es ist mehr als ein Bruch, es ist mehr wie eine Kluft zwischen Gott und den Menschen. Hier sind zwei, die sich nicht miteinander mischen können, Sünde und Zorn, Mensch und Gott. Um das alttestamentliche Bild zu nützen, was böse ist oder was unrein ist und wer unrein ist, kann nicht in die Gegenwart des heiligen Gottes treten. So war der Tempel aufgebaut, um diese Lehre zu zeigen. Wenn Gott anwesend war und sein Volk besucht hat, dann müssen alle Menschen in der Gegend geschützt werden gegen seine Gegenwart. Das ist die Kluft zwischen Gott und Mensch, die der Mittler überbrücken soll. Plastisch betrachtet können diese Parteien nicht im selben Zimmer aufhalten wie in einem Schlichtungsverfahren. Und dies ist die Aufgabe, für die der Mensch Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Und so sind wir bei der zweiten Frage: Warum so ein Mittler? Warum so ein Mittler, wie Jesus Christus war? Warum war er in der Lage, diese Kluft zu überbrücken und Menschen zurück in Beziehung mit Gott zu bringen? Was waren seine Qualifikationen? Was waren seine Fähigkeiten und seine Errungenschaften, die er dafür mitgebracht hat? Eigentlich sind sie durch die Wiederholung hier in diesem Satz schon zu hören. Ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus Jesus. Schon in diesem Brief ist es klar, dass Paulus Jesus Christus für Gott hält, aber hier auch für Mensch. Er ist Mensch wie wir. Er hat alles erlebt und erlitten, das alle Menschen erleben und erleiden. Dazu gehört, dass er in allen Wegen versucht wurde, wie wir. Er wurde vor derselben Wahl gestellt, seinen himmlischen Vater gehorsam zu sein oder nicht gehorsam zu sein. Dieselbe Wahl, die jeder Mensch treffen muss und, wie wir gehört haben, mit dem wir leider die falschen Antwort liefern. Er aber hat immer mit Ja geantwortet zu seinem Vater. Und das ist gerade der Punkt, wo er nicht ist wie ihr. Er ist Mensch wie wir, aber er ist kein sündiger Mensch wie wir. Er hat keine Sünde begangen. Er ist nicht vorbelastet in diesem Schlichtungssache. Er hat sich nie gegen seinen Vater aufgelehnt, niemals. Also kann er in Gottes Gegenwart kommen, als einziger Mensch, und uns vertreten. Und so hätte er wie ein Schlichter agieren können. Er hätte beide Seiten verstehen können und miteinander zusammengebracht haben und beide Seiten sozusagen dem anderen gegenüber vertreten können. Aber so ein Mittler war er nicht, so ein Schlichter war er nicht, der nur verhandelt, um beide Seiten zu einem Kompromiss zu überreden. Und dies können wir am besten unter dieser dritten Frage verstehen. Warum dieser Mittler? Was war besonders in seiner Art von Mittler sein? Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und das beschreibt, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das, was da passiert ist, ist für uns nur bedingt verständlich und überhaupt vorstellbar. Es ist letztendlich ein Geheimnis im Herzen Gottes, fast ob es zu einem Bruch innerhalb Gottes, in der Dreieinigkeit gekommen ist, was fast blasphemisch klingt. Wie kann die Dreieinigkeit uneinig werden? Wie kann ein Bruch da entstehen? Aber ich habe gesagt, fast. Das ist so menschlich gedacht. Aber wir sind nicht völlig im Dunkeln. Auch wenn wir nicht alles verstehen können über das, was da passiert ist am Kreuz, können wir genug verstehen. Denn Gott hat es uns erzählt. In der Bibel gibt es mehrere Bilder, die uns helfen sollen, das zu verstehen, was am Kreuz geschehen ist. Und in diesem Vers benutzt Paulus das Bild eines Sklavenmarktes. Hände hoch, wenn ihr schon bei einem Sklavenmarkt gewesen seid. Als Beobachter oder als Teilnehmer? Keine? Ich dachte schon, das ist weit weg von unserem Erfahrung heutzutage. Aber damals war das für sie sehr plastisch. Also die könnten das vor Augen bringen, sie wussten, wie das ist auf einem Sklavenmarkt. Eine Sklave war nicht frei. Er gehörte seinem, ist es Besitzer oder Eigentümer, seinem Herr, der ihn gekauft oder vielleicht geerbt hatte oder vielleicht geschenkt bekommen hatte. Der Alex ist ein Althistoriker, kann uns wahrscheinlich über das Essen nachher erzählen, wie das eigentlich richtig passiert ist, nicht wie ich das mir vorstelle. Aber er könnte, dieser Sklave, sein eigenes Leben nicht bestimmen. Er könnte keine freien Entscheidungen treffen, also nicht wichtige Entscheidungen. Er müsste immer das tun, was sein Herr gerade wollte. Es gab aber die Möglichkeit, frei zu kommen, eigentlich befreit zu werden, weil jemand anders musste es tun. Es musste passiv sein sozusagen. Aber das hat ziemlich gekostet. Denn um das zu machen, musste ein Kaufpreis erstattet werden, dem Besitzer gegenüber. Ein Lösegeld musste entrichtet werden, damit die Sklave gelöst wurde. Und ich denke, es war möglich, dass die Sklave selbst dieses Geld bezahlt hat, aber die meisten hatten das nicht. Andererseits müsste, oder eine Alternative war, dass ein anderer zugunsten des Sklavens das Geld zusammenbringt. Und man wurde dann von einem anderen freigekauft. Nur so gelang man in die Freiheit. Man wurde sozusagen freigekauft. Man könnte auch sagen, freigesprochen. Jesus spricht davon, dass alle Menschen Sklaven sind. In diesem Sinne, wir sind Sklaven der Sünde. Wieder dieses Wort. Aber es gibt keinen Weg vorbei. Wer Sünde tut, sagt Jesus Christus, der ist der Sünde Knecht. Eigentlich, das ist das Wort Sklave. Der ist der Sünde Sklave. Wegen der Sünde ist man Sklave und in der Sünde ist man versklavt. Aber dann erzählt er weiter, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und wie macht uns der Sohn, Jesus Christus, frei? Er bezahlt das Lösegeld. Das ist die buchstäbliche Übersetzung von Vers 6, was ein bisschen anders ist hier. Der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Er gibt sich selbst Lösegeld für alle. Ist das Griechische. Er gibt sich selbst als Lösegeld für alle. Was war dann der Preis? Es war nicht Geld oder Gold. Paulus schreibt in Römerbrief, der Sünde sollt ist der Tod. Das ist der Preis, der die Gerechtigkeit verlangt für die Sünde. So kam es zu seinem Tod am Kreuz. Dadurch wurde das Lösegeld bezahlt. Statt dass ich für meine Sünde bezahlen muss, dass wir für unsere Sünden bezahlen müssen, hat Jesus für mich bezahlt, für uns bezahlt, mit seinem Leben. Das ist, wie gesagt, eins der Bilder von dem, was Jesus am Kreuz erreicht hat. Jeder, der daran vertraut, was da gemacht wurde, wird freigekauft und freigesprochen, um eigentlich ein anderes Bild, das Bild des Gerichtes, des Gesetzes zu nutzen. So sehen wir, dass er eine andere, eine besondere Art von Mittler war. Mehr als ein Schlichter. Er hat sich nicht nur eingesetzt für uns, wie ein Schlichter das macht. Er hat sich dahin gegeben für uns. Sein Leben gegeben. Er hat das Nötige getan, damit alle in diesem Sinne erlöst werden. Wobei keiner gezwungen wird, diese teuer gekaufte Freiheit anzunehmen. Jeder muss, jeder soll für sich selbst frei entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Der Mensch Jesus Christus hat das Nötige getan. Und dazu müssen wir hinzufügen, nur er hat das Nötige für uns getan. So behauptet Paulus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Ich denke, im Griechischen ist das eher betont, klarer betont als hier in der Übersetzung. In unserem von Relativismus geprägten Zeitalter klingt das zu plump, zu schwarz-weiß. Wir denken lieber, dass es viele Wege zu Gott gibt. Jeder soll nach seiner eigenen Art selig sein, heißt es. Aber bei dieser Denkweise mangelt es an klares Denken. Es fehlt an Logik. An die Logik des Evangeliums kommt man nicht vorbei. Wenn Sünde und Zorn das Problem sind, dann brauchen wir so ein Mittler. Ein Mensch wie wir, der uns vertreten kann. Aber anders als wir, ein unsündiger Mensch, der diesen gerechten Zorn nicht verdient hat. Denn wenn Jesus Christus als Sünder am Kreuz gestorben war, dann hätte er nur für seine eigene Sünde bezahlt. Aber da er selbst nicht unter dem Urteil der Sünde stand, konnte er für uns bezahlen. Ein für alle. Nochmal, wie das hier steht. Ein für alle. Keine andere Religion bietet das an. Manche Religionen und Philosophien sagen, das ist nicht nötig. Gott ist nicht so, wie er sich in der Bibel geoffenbart hat. Andere sagen, du musst dich selbst bezahlen dafür. Mit guten Werken. Darüber haben wir letzte Woche gehört. Mit guten Werken kann keiner von uns genug verdienen, um diese Strafe zu bezahlen, sozusagen, um frei zu werden von der Sünde. Es sind auch Arten von Religion, die halbwegs von Gnade sprechen, aber den Eindruck geben, naja, das würde wahrscheinlich nicht reichen. Du musst auch deine eigenen Werke tun, um genug, gut genug zu sein. Also Jesus und, ja, ein bisschen gute Werke darüber gesprenkelt, sind nötig. Ein Gott, ein Mittler. Wir brauchen keinen Zusatz zu Jesus für unsere Errettung. Nur einer hat es für alle getan. Und logischerweise, wenn das stimmt, was wir gedacht haben heute Nachmittag, wenn das stimmt mit Sünde und Zorn, wenn das stimmt mit einem Gottessohn, der in die Welt gekommen ist als Mensch, wie wir, aber nicht wie wir, nicht an Sünde. Wenn das alles stimmt, ist das logisch, dass nur er das tun kann. Jesus Christus ist einzigartig. Er war einzigartig als Mensch. Er ist einzigartig als Erlöser, als derjenige, der uns freikauft. Zu dem, was er getan hat, ist nichts hinzuzufügen. Wir brauchen Christus allein. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Amen.